Wir wollen heute Morgen ein Wort im Neuen Testament aufschlagen, was sehr bekannt ist. Und ich gehe mal davon aus, dass ein ganzer Teil das auch auswendig kann. Matthäus Kapitel 11 ab Vers 28. Matthäus Kapitel 11 ab Vers 28. Da heißt es Matthäus 11, Vers 28, kommet her zu mir, sagt der Jesus, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmet auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir wollen uns heute Morgen mit dem Thema beschäftigen, zur Ruhe kommen. Der Jesus verheißt hier und sagt, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe, das ist ja heute so eine Sache, nach der sehnen sich immer mehr Menschen. Dass es einmal still ist. In der Hektik unserer Zeit, in der sich Dinge verändern, in der den Computer, den ich heute kaufe, bereits veraltet ist, in der das Wissen, was in dem Lexikon, wo man sich früher noch riesige Reihen Lexikas gekauft hat, die in den Schrank gestellt hat für teures Geld, wie die oft als Aussteuer gedient haben, man sagt heute, dass nach 2 Jahren das gesamte Wissen sich einmal überarbeitet hat. Es lohnt sich also, so ein Brockhaus zu kaufen, das lohnt sich heute fast kaum noch. Das heißt, wir leben in einer Zeit, in der verändern sich Dinge in einer Geschwindigkeit, wenn wir bedenken, dass es das Internet erst seit rund 20, 30 Jahren wirklich gibt. All die Dinge, die damit zusammenhängen, das hat unser Leben in einer Weise verändert, dass wir kaum hinterherkommen und mit den Entwicklungen standhalten. Und in all dieser ganzen Hektik, in diesen Umbrüchen, da ist es die Sehnsucht von vielen Menschen, Ruhe zu haben, mal zur Ruhe zu kommen. Aber was ist diese Ruhe? Ist Ruhe alleine die Abwesenheit von Lärm? Wenn wir uns damit beschäftigen, erkennen wir ganz schnell, dass es da um viel mehr geht. Wir wollen äußerlich oder innerlich zur Ruhe kommen. Oft genug empfinden viele immer mehr die Arbeit, die der Tag so mit sich bringt, als anstrengend und mühselig. Das geht nicht nur den Älteren so, sondern dass deren Kräfte irgendwann sowieso natürlich etwas nachlassen, sondern auch immer mehr jüngere Leute. Man hört sie stöhnen, die Anforderungen im Beruf werden immer größer. Der Leistungsdruck wird immer stärker. Das Klima in den Betrieben wird immer rauer. Viele sind froh, wenn sie einen Arbeitstag überstanden haben. Für manch einen ist Arbeit Überlebenskampf. Und dann die Kinder und Jugendlichen. Auch die stöhnen. Wir schreiben nächste Woche schon wieder 3 Klassenarbeiten. Schüler haben zwar schon immer gestöhnt, auch schon zu meiner Zeit war das so, aber heute haben sie wahrscheinlich viel mehr Grund dazu. Der Druck wird größer. Schon in der Grundschule werden oft von den Eltern existenzielle Ängste geschürt. Wer schlechte Noten bekommt, kann wahrscheinlich nicht aufs Gymnasium gehen. Wer kein Abitur macht, hat keine Chancen auf einen guten Beruf. Der ist ein Verlierer. Willst du das, kleiner 8-jähriger Junge? Das Kind guckt da mit großen Augen hilflos an. Vielleicht ist das ein wenig überzogen, aber so überzogen ist es nicht, haben wir alle schon erlebt, dass diese Dinge kommen. Der Leistungsdruck ist hoch bei Kindern, bei Eltern, in der ganzen Gesellschaft. Wir könnten uns hier jetzt sicher viele Gedanken darüber machen. Das führt natürlich zu einer inneren Beunruhigung. Und die Sehnsucht, es kommt immer mehr, man will Ruhe haben, man will weg, raus aus diesen Dingen. Doch die Frage ist, was ist bei uns stärker? Die Sehnsucht nach Ruhe oder die Angst vor der Ruhe? Das ist nämlich die Kehrseite. Ich kenne viele Menschen, die leben voller Sehnsucht auf ihren Feierabend zu. Auf das Wochenende, wo endlich mal Ruhe ist. Auf den Urlaub. Gleichzeitig fällt es aber vielen schwer, Ruhe überhaupt auszuhalten. Gehörst du auch zu den Menschen, die als erstes, wenn sie nach Hause kommen, das Radio, den CD-Player, den PC oder den Fernsehen anmachen? Wir können Ruhe haben. Äußerlich können wir uns das einrichten, geben aber der Ruhe kaum Raum. Wie äußert sich diese innere Unruhe, die heute in vielen Menschen da ist? Man ist oft innerlich angespannt wie ein Flitzebogen. Man spürt diese innere Unruhe, aber man wird sie nicht los. Man legt sich abends ins Bett und will einschlafen, aber man kann es nicht, weil die Unruhe da ist. Am liebsten würden wir einfach nur wegrennen, vielleicht auf etwas oder jemanden einschlagen. Alles wird uns zu viel und stört sogar die Mücke an der Wand. Bei manchen treten auch körperliche Symptome auf, Schmerzen im Kopf, im Rücken oder an anderen Stellen des Körpers. Man kaut nervös an den Nägeln, spielt nervös mit dem Bleistift, schaukelt mit dem Fuß, mit dem Stuhl, trippelt mit den Füßen, läuft unruhig umher, beißt sich auf die Lippe, trommelt mit den Fingern auf den Schreibtisch. Man kann nicht mehr geduldig zuhören, man versucht die Spannungen abzubauen, man wird ungeduldig, fühlt sich schnell angegriffen und so weiter. Man fühlt sich unter Druck, man wird gehetzt, man ist kribbelig und gereizt, man ist geräuschempfindlich. Wie gesagt, reagiert schnell aggressiv, handelt hektisch und so weiter und so weiter. Diese Dinge sind da, die sind bei dem einen stärker ausgeprägt. Das mag auch eine Lebensphase sein. Es hängt auch mit Stress zusammen, was für den einen Stress bedeutet, der ihn anreizt, um meine Arbeit zu tun. Bei dem Stress ist der andere bereits überfordert. Es ist so unterschiedlich, aber es ist ein Symptom unserer Zeit geworden, dass Menschen allgemein innerlich kaum zur Ruhe kommen. Und das ist etwas, was wir nicht nur draußen in der Welt beobachten, sondern gerade auch bei uns Gläubigen. Kommen wir wirklich zur Ruhe und der Gemeinschaft mit Gott, um auf das zu hören, was er uns sagen möchte? Bevor wir zu unserem Ausgangstext kommen, wollen wir uns noch einige Gedanken machen über das Volk Israel. In Hebräer Kapitel 2 und 3 wird uns beschrieben, wie Israel den Weg geht hinein in die Ruhe. Dort ist es beschrieben, dass quasi das verheißene Land, das Land, was Gott ihnen geben wollte, da sagt Gott, da zieht ihr in eure Ruhe ein. Israel, sie waren ja ein Volk, was umhergewandert ist, was keine feste Heimat hatte. Und wir wissen das von heute, wie wichtig das für Menschen ist, dass wir eine Heimat haben, wo wir herkommen, eine Stadt, ein Land, mit dem man sich identifiziert, zu der Kultur man gehört. Das ist etwas, das gehört zu unserem Menschsein mit dazu. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wir denken auch nur an einen David, der von Saul verfolgt wurde, der immer mehr an den Verheißungen Gottes zweifelte, der unruhig war. Und als er dann zu den Gegnern, zu den Philistern geht, was ist das erste Bedürfnis, was der Philisterkönig bei David erkennt? Der muss zur Ruhe kommen und er gibt ihm Ziklag eine Stadt. Da hat David erstmal aufgeatmet, endlich habe ich etwas. Das ist meine Heimat, wenn es in dem Fall auch sehr trügerisch gewesen ist. Aber sehr intelligent von dem Philisterkönig, um dem David an sich zu binden. Und bei Israel war es aber nichts Trügerisches, was Gott ihnen angeboten hatte, sondern eine Verheißung, ein Versprechen von Gott selber. Hört mal, ich gebe euch dieses Land. Das könnt ihr haben. Auf dem Weg dorthin, ähnlich wie bei uns, treten immer wieder Hindernisse, die scheinbar unüberwindbar sind, auf. Wir denken an die Botschafter, die beim ersten Mal bei Kadesh Barnea ausgesandt worden sind in dieses sogenannte verheißene Land. Als die Botschafter zurückkamen und als die 10 Botschafter, die furchtbare Angst hatten, die Riesen, die dort sind, die Mauern, die so groß sind, das ist Harikiri, wenn wir das machen, das ist Selbstmord, das können wir nicht. Da war die pure Angst. Israel verlor die Perspektive. Sie reagierten mit Unglauben und Ungehorsam auf das, was Gott ihnen verheißen hatte. Die Verheißungen Gottes waren für sie zu einem schönen, aber völlig unrealistischen Traum geworden. Und selbst als sie dann irgendwann einziehen in das verheißene Land, wir kennen die Geschichten unter Josua und alles, was sie dort erlebt haben, wir wissen auch, dass sie das Land, so wie es gedacht war, niemals völlig eingenommen haben, dass sie sehr schnell wieder Teile dessen, was sie eingenommen hatten, verloren haben. Deswegen muss Micha in dem bekannten Vers in Kapitel 2, Vers 10 ausrufen, dies ist der Ruheort nicht. Sie waren jetzt dort. Sie waren in dem Land, was Gott ihnen gegeben hat. Aber ihre Herzen waren voller Unglaube, voller Ungehorsam. Und gerade Hebräer 2 zeigt uns, dass sie wegen dieses Unglaubens nicht eingehen konnten. Und wir lernen eines daraus, dass das zur Ruhe kommen etwas mit unserer Identität, mit unserem ganzen Sein und Selbstverständnis zu tun hat. Israel war zwar in einem Land, sie hatten auch Heimat gefunden, an der sie bis heute festhalten, aber sie haben ihre Identität in Gott nicht gefunden, sondern im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende sogar verloren, bis dahin, dass sie den Sohn Gottes, den Christus, gekreuzigt haben. Also sehen wir, dass ein Zur-Ruhe-Kommen damit zusammenhängt, dass wir die Verheißungen Gottes für uns als Gläubige in Anspruch nehmen. Zurück zu unserem Ausgangstext. Ich finde es sehr wichtig, dass wir die Bedingung und die Verheißung, die Gott in dieses bekannte Bibelwort hineinlegt, uns vor Augen halten. Und wir werden auch sehen, wo Jesus heute zu uns redet, wo das ganz anders ist als noch im Kontext des Alten Testamentes. Hier heißt es, kommet her zu mir, alle. Ohne Ausnahme. Dieses Wort ist an seine Jünger gerichtet. Der Herr kannte auch ihr unruhiges Herz, ihre vielen Überlegungen. Es waren Menschen wie du und ich, mit allen Charakterschwächen. Die einen aufbrausend, der andere zurückhaltend, feinfühlig. Einige nannte man sogar die Söhne des Donners. Es waren Männer, die ihr Handwerk verstanden, die zupacken konnten. Und doch waren sie so unruhig und voller Angst. Sie, die Jünger, in der Gegenwart Jesu Christi des Herrn, der alle Ruhe ausstrahlte. Und dennoch hatten sie so viel Unruhe in sich. Kennen wir das nicht auch von uns? Er, Jesus, er spricht es einfach aus. Er ruft einfach alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und wenn er alles sagt, meint er auch alle. Wir selber entscheiden, ob dieser Ruf, den wir hier in Matthäus Kapitel 11 lesen, nicht nur für die Ungläubigen, für die gilt das sicher auch, sondern auch für uns, die wir Jünger Jesus sind, gilt. In welchem Zustand wir sind, und der Jesus, er möchte uns frei machen, aber er zwingt sich nicht auf, die Gesunden bedürfen des Arztes, nicht die Kranken. Jesus, wenn er hier alle sagt, meint er auch alle, er unterscheidet nicht, er begrenzt seinen Ruf nicht, er sagt nicht für dich ja, für dich aber nein. Dostojewski, einer der bedeutendsten russischen Schriftsteller, sagte einmal, dass etwas in jedem Menschen weint, auch wenn er sich selbst gerade unbeschwert fühlt. Ich glaube, da ist viel Wahres dran. Da ist ein deutlicher Ruf zu hören. Jesus ruft uns zu sich. Kommet her zu mir. Zu ihm in seiner Nähe dürfen wir kommen. Und was Nähe für uns Menschen bedeutet, wissen wir aus zwischenmenschlichen Erfahrungen. Einem Menschen nahe sein zu dürfen, die Nähe eines anderen Menschen zu erleben, ist etwas Besonderes. Aus dieser Nähe zu einem anderen Menschen, bei dem wir sein dürfen, uns nicht verteidigen müssen, auch keine Sonderleistung erbringen müssen, wo wir wissen und erleben, in seiner oder in ihrer Nähe brauche ich mich nicht zu verbiegen, bin ich auch vor aller Leistung angenommen. Aus dieser Nähe und Erfahrung können wir vieles Großes tragen oder auch ertragen, wenn notwendig. Wird das schier Unmögliche noch möglich? Ohne diese Erfahrung wird selbst das Kleinste zur Bedrohung und wird unmöglich. Und wenn solche zwischenmenschlichen Beziehungen gestört sind, in einer Ehe, ob in einem Eltern-Kind-Verhältnis, in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde und so weiter, da können wir halt auch Dinge erleben, die uns schwach und die uns krank machen. Und Und was aus der zwischenmenschlichen Erfahrung wir kennen und was wir so leicht vermissen, wenn es nicht da ist, aus welchem Grund auch immer, und etwas, was wir uns selber schon gar nicht geben können, wir können mit uns selber schwierige Gemeinschaft haben. Hier kommt jetzt der Jesus und hier hören wir den Sohn Gottes selber. Behutsam, leise, ruft er: Komm in meine Nähe, komm zu Jesus, bei dem du nicht funktionieren musst, sondern einfach sein darfst. Denn in seinen Augen sind wir alle mühselig und beladen. Der eine mehr, der andere weniger. Jesus bietet uns eine Schulter, an der wir weinen können. Belastendes Aussprechen ohne Sorgen, dass es missverstanden wird oder unverstanden bleibt. Denn in ihm begegnen wir unserem Schöpfer, der uns grenzenlos liebt, der selbst im Dunkeln unserer doch oft so schwarzen Seelen mit seiner Liebe schon da ist. Von Jesus sagt der Hebräerbrief in Kapitel 2, Vers 18, denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Und was diese Hilfe ausrichten kann, das sehen wir zum Beispiel an vielen Beispielen, zum Beispiel Lukas 13 ab Vers 11, das Beispiel der gekrümmten Frau. Ob die Ursache nun körperliches Leiden, seelische Last oder eigene Schuld war, wir wissen nur, die Bibel sagt ganz klar, dass es der Satan war, der sie 18 Jahre gebunden hat, warum auch immer. Jedenfalls kam diese Frau zu Jesus. Es lag etwas auf ihr, eine Last im wahrsten Sinne des Wortes, was sie gekrümmt gehen ließ. Das war da nicht nur innerlich, sondern hier auch äußerlich sichtbar. Eine Last, die sie nach unten drückte, sichtbar für alle, die mit ihr zu tun hatten. Und was tut Jesus? Er richtet sie auf. Doch da ist kein lauter Befehlston, der hier ertönt. Der Ton der Einladung ist leise und lockend. Jesus möchte uns gewinnen. Er geht, und das geht nur behutsam und mit leisen Tönen. Der Herr hier ruft, ist sanftmütig und von Herzen demütig. Diesem Ruf können wir Glauben schenken oder auch nicht. Diesem Ruf können wir folgen oder auch nicht. Wie dem auch sei, er gilt uns. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Mühselig und beladen sind jene, die sich mühen und abmühen, die körperlich und geistig arbeiten, die einfach fertig sind von der Arbeit, die sie bringen. Mühselig und beladen sind aber auch jene, die nichts mehr auf die Reihe bringen, weil ihnen alles zu viel wurde, weil sie einfach nicht mehr können. Sie sind nicht nur beladen, sie sind auch zerschlagen. Mühselig und beladen sind jene, die hat Jesus damals wohl auch ganz konkret, wenn wir den Textzusammenhang beachten, vor Augen gehabt, die sich unter dem Gesetz Gottes abmühten, die Gott gefallen wollten, die seine Tora, seine Gebote hatten, halten wollten und merkten, dass es niemals reichen wird. Die als Aussätzige und Arme von der Gemeinschaft ausgeschlossen sind, von denen man sagt, sie seien von Gott verflucht. Welche Plage und Not das sein kann, hat auch Martin Luther hautnah erlebt in seinem Kampf um einen gnädigen Gott. Wir erleben oftmals andere Gesetze als damals die Gläubigen, zu der Zeit damals zur Zeit Jesu. Aber diese Gesetze sind oft nicht weniger notvoll und belastend. Es sind oft unausgesprochene Gesetze oder Gebote. Zum Beispiel dem Bild des Vaters oder der Mutter entsprechen zu müssen. Oder dem eigenen Bild entsprechen zu müssen. Die Vorstellungen, die wir über uns selber haben, was wir erreichen wollen. Und an diesem Eigenbild ständig hinterher zu hinken. Der Markt, sagt man, hat seine eigenen Gesetze. Und was es heißt, den Gesetzen eines freien Marktes mit sündigen Menschen ausgeliefert zu sein, erleben wir augenblicklich. Wir brauchen nur Themen wie Wirtschaftskrise, Bankenkrise und so weiter anzusprechen. Sicher Themen, über die wir alle stundenlang reden könnten. Mühselig und beladen sind auch jene, wie damals die Jünger, die sich Jesus angeschlossen hatten, die sich gerade zu diesem Zeitpunkt, wo es hier in dem Textvers darum in unserem Textzusammenhang geht, die sich fragen, ob sich die Mühen gelohnt haben. Ob es eine richtige Entscheidung war, dass sie Jesus folgten. Da ist oftmals wenig zu sehen an Ergebnissen und positiven Konsequenzen. Die Jünger damals haben sich gefragt, wo bleibt denn das große Volk und wo folgen die uns denn alle nach oder sind von unseren Worten begeistert? Eine Zeit war so, aber dass das nicht echt war und sehr oberflächlich, haben auch die Jünger schnell gemerkt. Wir fragen uns vielleicht als Gemeinde, wie oft haben wir das Evangelium schon weitergesagt? Sind wir treu gewesen? Aber wo bleibt es sichtbar in Frankfurt? Oder ist alles mit Jesus zwar sicher gut und bringt moralische und ethische Maßstäbe mit sich, aber schlussendlich, die Fülle in Jesus, ist das nicht nur ein schöner Traum, aber doch schlussendlich nur ein Traum, der gar nicht zu verwirklichen ist? Gibt es hier einen Fortschritt oder treten wir auf der Stelle? Für wen oder was verändern wir die Gemeinde, besorgen Blumen oder stehen in der Küche? Lohnt sich der Aufwand? Und vor allem auch, sieht überhaupt jemand, was ich hier leiste? Verlieren wir wie Israel dann schnell die Perspektive, dass wir Angst bekommen? Doch was erwartet die Mühseligen und Beladenen? Jesus wird da ganz deutlich. Er sagt, was er mit ihnen tun will. Er sagt, ich will euch erquicken. Das klingt vielleicht ein wenig antiquiert in unserem heutigen Wortschatz. Das griechische Wort, das hier steht, ich verzichte immer darauf auszusprechen, lässt uns recht schnell an das Wort Pause im Deutschen denken. Und so etwas Ähnliches ist hier wohl auch gemeint. Ich will euch Ruhe geben, sagt Jesus. Eine Pause gönnen. Wer im Kampf um das Leben bestehen will, versteht sofort, was Jesus meint. Wo Erinnerungen und Gedanken Menschen nicht zur Ruhe kommen lassen, wo Sorgen sie plagen, Zukunftsängste, was soll aus mir werden und so weiter, so ist diese Verheißung schon etwas Besonderes. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Bei den ersten Hörern, also den Jüngern damals dieser Worte, kamen alle Erinnerungen hoch, über die wir uns schon Gedanken gemacht haben. Der Traum und das Sehnen nach Ruhe bestimmte die Zeit der Wüstenwanderung des Volkes Israel. 40 Jahre zogen sie als Volk durch die Wüste. Mit ihnen zog auch die Sehnsucht nach Ruhe, endlich in die Heimat einzugehen. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, Gott, bekennt der Kirchenvater Augustinus. Und im Psalm 42, Vers 6 spricht jemand zu seiner eigenen Seele: Meine Seele, warum bist du so unruhig in mir? Ruhe können wir uns nicht selber geben. Ruhe wird uns von ihm, Jesus, geschenkt, der unser Herz kennt und der weiß, was wir brauchen. Um in Jesus zur Ruhe zu kommen, ist natürlich auch eine äußere Ruhe notwendig. Das ist ganz klar. Ich kann nicht, wenn ich zu Hause in meinem Zimmer bin, die Musik auf 5 Dezibel hochgedreht habe und irgendwelche Dinge, da kann ich nicht wirklich zur Ruhe kommen. Wenn ich am Tag 14 Stunden gearbeitet habe und dann nach Hause komme, dann komme ich sehr schnell zur Ruhe, nämlich zur ganz tiefen Ruhe, indem ich schlafe. Wenn mein Akku leer ist und wenn ich von Termin zu Termin hetze und so weiter, dann fällt es uns natürlich schwer abzuschalten. Deswegen ist das die eine Seite, dass wir auf diese äußeren, auf diese strukturellen Dinge achten müssen, uns auch immer wieder Gedanken darüber machen müssen. Wo setze ich Prioritäten? Wo nehme ich mir Zeit, um zur Ruhe zu kommen, um Stille zu machen, um einmal über meine Beziehung zu Gott nachzudenken? Aber wie schon am Anfang gesagt, selbst wenn wir zur Ruhe kommen, wenn das mit dem Inneren nicht nachzieht, dann kann ich auch 3 Wochen am Strand liegen, mich braun brennen lassen, aber ich kann hinterher genauso unruhig und unglücklich sein wie vorher. Das macht sich auch aufs Körperliche bemerkbar. Dann habe ich vielleicht äußerlich Ruhe gehabt und ausgeschlafen, aber trotzdem merken wir, dass wir gar nicht so uns erholen, wie wir uns das eigentlich erhofft haben. So weit, so gut, könnte man sagen. Ruhe für die Seele, das ist eine tolle Sache, was der Jesus hier verheißt. Doch, wenn wir unsere Verse gelesen haben, redet der Jesus hier noch von etwas anderem, nämlich von einem Joch. Was meint er hier mit dem Joch? Die von Jesus angebotene Ruhe, so könnte vielleicht beim ersten Lesen das erscheinen, ist anscheinend eine neue Last. Das Bild vom Joch deutet eindeutig darauf hin. Was Jesus damit meint, war seinen ersten Hörern deutlich vor Augen. Mit einem Joch spannte man 2 Ochsen vor einen Pflug oder einen Karren. Die hatten hier so ein Geschirr, wir kennen das, denke ich, alle, auch wenn das heute kaum noch eingesetzt wird, aber von Bildern, von Kinderstunden und so weiter. Auf der Schulter ein Geschirr, womit sie hinten den Pflug oder die Kutsche oder sonst irgendwas gezogen haben. Das Bild vom Joch beinhaltet eindeutig, oder wir assoziieren damit Dinge, was auch richtig ist, Dienst, Unterordnung, Gehorsam und Arbeit. Doch Jesus verändert dieses Bild, wenn er von einem sanften und leichten Joch spricht. Wir könnten vielleicht auch davon reden und besser sagen, Jesus spricht hier von einem hilfreichen Joch. 2 Viecher waren damals im Regelfall dort hineingespannt. Wenn wir es auf uns übertragen, der Jesus möchte uns helfen, dieses Joch zu ziehen. Können wir noch verstehen, dass wir von einem schweren Joch, was uns, wo wir unterjocht werden, durch all die Dinge, die schon aufgezählt worden sind, das verstehen wir, wenn wir davon befreit werden sollen und Ruhe finden. Aber wie schon gesagt, die Rede von einem anderen Joch, sie irritiert vielleicht. Doch, und das ist entscheidend, die Ruhe, die von Jesus verheißene Ruhe, ist nicht Abwesenheit von Arbeit und Mühe. Innere Unruhe oder innere Ruhe ist nicht Passivität, dass wir jetzt da hinkommen und legen uns irgendwo hin und warten, dass uns die Hähnchen ins Maul fliegen, sondern es bedeutet Aktion, zur Ruhe zu kommen, um Kraft für unsere Arbeit, für unseren Dienst zu schöpfen. So paradox das klingen mag, Ruhe für unsere Seelen finden wir nicht, wenn wir von allem befreit werden, sondern wenn wir etwas Sinnvolles tun. Und das ist die Verheißung Jesu. Stellt euch in meinen Dienst, dann werdet ihr die Ruhe finden und damit auch die Kraft, die ihr so nötig braucht. Was immer deine Vergangenheit beinhaltet, auch als Gläubiger. Wie schwer die Last, wie hart der Kummer deines Herzens sein mag. Als das Volk Israel aus Ägypten zog, zog es in Eile auf den Befehl Gottes aus. Plötzlich standen sie vor einem Problem. Vor ihnen das Rote Meer, hinter ihnen, wir kennen die Geschichte, die Staubwolke eines herannahenden Pharaos, der mit seinen Kriegswagen und seiner blitzenden Rüstung und seinen Soldaten Schrecken und Angst über das Volk Gottes brachte. Die wussten, gegen die ägyptischen Soldaten haben wir auch nicht den Hauch einer Chance. Da brauchen wir noch nicht mal zu kämpfen. Doch was tat Mose? 2. Mose 14, Vers 14, auch ein Vers, den viele sicher kennen. Er, Mose, rief aus, stehet und sehet die Rettung des Herrn. Gott wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und übermächtig erwies sich in diesen Augenblicken ihr Gott. Er stellte sich zwischen sie und die herannahende Angst. Und er führte sein Volk sicher durch all die Fluten der Befürchtungen, die sie hatten, was alles passieren oder auch nicht passieren könnte. Es ist großartig zu wissen, dass der Jesus auch dir sagt, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Jesaja 43, Vers 2. Warum tut Gott das? Die Antwort finden wir in Jesaja 43, Vers 4. Weil du teuer und wertvoll in meinen Augen bist und ich dich lieb habe. Finde Ruhe in dem Herrn Jesus. Sag ihm die Dinge, die dich belasten, die dir Mühe machen. Und gib sie dem Herrn Jesus ab. Hebräer 4, Vers 10 und Vers 11 lesen wir, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Wir sollen von ihm lernen. Warum konnte Jesus die innere Ruhe bewahren, selbst in so stressigen Tagen, auch hier, wenn wir unser Textwort in Matthäus 11, da wollte die Volksmenge vorher was von ihm und er hatte eine sehr stressige Zeit gehabt, weil jeder etwas von ihm wollte, natürlich, weil er der Sohn Gottes war, aber er hat es oft erlebt, Stress. Er hat erlebt, dass weder die Jünger noch er zu essen hatten. Viele Situationen, die wir aus dem Neuen Testament kennen. Jesus tat nur das, was er seinen Vater tun sah. Jesus tat nur zu dem, was er beauftragt war. Bei mir, sagt der Jesus, findet ihr Ruhe vor euer Leben. Tut die Dinge, die ich von euch möchte. Mir zu dienen ist keine Bürde, keine Last. Meine Last ist nämlich leicht. Es ist eine große Herausforderung zu erkennen, was der Dienst, was den Dienst, den wir tun, welcher für Jesus ist und welcher nicht. Nicht jeder geistliche Dienst muss unbedingt von Gott gewirkt sein. Auch geistlich können wir in eine Stresssituation hineingeraten, die uns auslaugt, die uns unter Druck bringt, die uns fertig macht. Wir brauchen die Gemeinschaft mit Gott, diese Ruhe, die wir ganz bewusst auch suchen müssen, wie gesagt, auch äußerlich suchen müssen, damit Gott zu uns redet, damit wir erkennen, was will Gott für uns. Wir können nicht alles machen. Wenn wir alles machen, machen wir alles nicht richtig. Ein großes Problem. Der Satan wird versuchen, uns von dieser Zeit mit Gott abzuhalten, weil er daran interessiert, uns jetzt immer auf Druck unter einem gewissen geistlichen Leistungsdruck zu halten. Einer der Knackpunkte auf dem Weg zur Ruhe ist, in Jesus ist, vertraue ich 100%, dass es Gott gut mit mir meint. Auch wenn er mich durch die Wüste und zu Riesen schickt, wie als Bild aus dem Alten Testament. Wir stehen immer in der Gefahr, uns selber Ruhe verschaffen zu wollen. Wie das Volk Israel, das nach Ägypten umkehren wollte, weil es das Vertrauen in die Versprechen und die guten Absichten ihres Gottes verloren hat. Verständlich, menschlich ist die Reaktion mehr als verständlich. Sie haben Verantwortung für ein ganzes Volk, für ihre Familien. Und dann sollten sie ein Land gehen, wo ihnen Riesen begegnet haben, die noch deutlich größer, besonders breiter gewesen sind als ich. Und alle riesige Schwerter in der Hand hatten, die Krieger waren, die ausgebildet waren, die im Töten gelernt waren. Da gab es ganze Heerscharen von denen. Und dann haben die sich selber angeguckt und haben gedacht, naja. Und dann haben sie gesagt, das können wir nicht. Der Jesus sagt, meine Last ist leicht. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen. Und ich werde euch erquicken. Ich werde euch Kraft geben. Ihr werdet den Dienst tun können. Ihr werdet in dem Moment die Kraft bekommen, die ihr für euren Dienst braucht, auch wenn ihr meint, dass es nicht mehr weitergeht. Jesus redet von Last und von Dienst, nicht von Ferienlager. Aber seine Last, und das ist der Unterschied, erdrückt uns nicht. Sein Dienst erfüllt uns. Auch wenn es manchmal ganz schön herausfordernd sein kann, wirklich auf Jesus in allem zu vertrauen. Das Entscheidende für die innere Ruhe ist also, sich am richtigen Platz zu wissen und zu wissen, dass wir im Willen Gottes sind. Aus dieser Gewissheit können wir auch die Prioritäten richtig setzen. Kommet alle her zu mir. Denken wir darüber nach. Mit alle sind wir auch alle gemeint. Und er will uns allen die Ruhe geben, die wir brauchen. Ein weiterer Knackpunkt ist, dass wir, um zu Jesus zu kommen, in seine Gegenwart und seine Stimme zu hören, bereits inneres Ruhen brauchen. Im Hebräer 2 werden wir mal aufgefordert, vor den Thron Gottes zu treten, um dort Gnade und Barmherzigkeit und rechtzeitige Hilfe zu empfangen, in seine Gegenwart. Machen wir uns das manchmal bewusst, dass wir im Gebet hineintreten in das Allerheiligste, wo im Alten Testament nur einmal im Jahr der Priester hinein durfte. Und dass wir dann nicht nur vor irgendeinem Altar, der vielleicht künstlerisch sehr schön gemacht ist, mit irgendwelchen Engeln und aus Gold überzogen stehen, sondern wir stehen vor Gott, vor Jesus, dem lebendigen Gott, dort im Gebet im Himmel. Und er sitzt dort und er empfängt uns nicht mit rümpfender Nase oder reagiert nicht genervt, sondern er wartet und er freut sich, wie wir das vorhin gehört haben, mit diesen zwischenmenschlichen Begegnungen, der zwischenmenschlichen Nähe, die wir so dringend als Menschen brauchen, genauso brauchen wie die Nähe zu Gott. So war Johannes, wie wird er bezeichnet, der Jünger, der an der Brust Jesu lag. Er hatte etwas von der Nähe Jesu erfahren. Und das hat ihn geprägt, sein ganzes Leben. Er war der Jünger, der Jesus liebte. Das war die Konsequenz aus der Begegnung, die er da mit Jesus hatte, dass er die Liebe Gottes an der Brust, an dem Herzen Jesu erfahren hatte. Der Jesus, er möchte uns erquicken. Ruhe ist auch oder gerade als Kind Gottes mit Jesus und seinen Plänen für uns im Frieden zu leben. Überall, wo dieser Friede gestört ist, stimmt etwas nicht. Vielleicht bei uns Sünde oder dass wir auf irgendeiner Weise nicht vor Gott stehen, bewusst oder unbewusst. Und dann brauchen wir eine neue Ausrüstung. Wir haben es gelesen in Hebräer 4, Vers 11 und Vers 12. Wir sollen eifrig diese Ruhe suchen. Es ist etwas Aktives, dass wir zu Gott kommen. Der Jesus, er hat uns eingeladen. Er ruft uns zu. Wie wir es gelesen haben, kommet her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Der Jesus, er hat uns eingeladen. Selbst wenn wir versagt haben, selbst wenn wir gesündigt haben, der Jesus nimmt uns so, wie wir sind. Schließen möchte ich mit Psalm 43, Vers 5. Wo es heißt, was bist du so aufgelöst oder unruhig, meine Seele? Was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Amen.
Noch beten.